ARD. Das Wissen. Am Piazzale Loreto in Mailand brummt der Verkehr. Eine Bank und ein McDonald's befinden sich heute dort, wo gegen 3 Uhr morgens am 29. April 1945 die Leichen des Diktators Benito Mussolini, seiner Geliebten Clara Petacci und von 16 Faschisten aufgehängt wurden. Kopfüber am Schutzdach einer Tankstelle. Wie geschlachtete Tiere sehen die herabhängenden Körper aus, auf einem berühmten Foto, das den historischen Moment festgehalten hat. Es war das makabre Ende des Mannes, der den Faschismus erfunden, Adolf Hitler den Weg gewiesen, 20 Jahre lang über Italien geherrscht und schließlich in den Abgrund des Zweiten Weltkriegs geführt hatte. Benito Mussolini.
Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass das Handeln Vorrang hat, auch wenn es falsch ist. Das Negative, die ewige Stille, ist Verdammnis. Ich bin für Bewegung, ich bin ein Marschierer und mein Weg ist ein Aufstieg in den Alpen.
Benito Mussolini, Teil 1 von 2. Aufstieg und Fall des Duce. Von Aureliana Sorrento.
Mailand, die Stadt der nebligen Winter, hat sowohl das Ende des Benito Mussolini als auch den Auftakt seines Höhenflugs gesehen. Auf der Piazza San Sepolcro, einem Plätzchen hinter dem Mailänder Dom, rief Benito Mussolini am 23. März 1919 die Fasci di Combattimento ins Leben, die faschistischen Kampfbünde. In der Zeitung Il Popolo d'Italia hatte er sie als Antipartei angekündigt, die zwei Ziele verfolgen würde.
Wir wollen den materiellen Aufstieg und die geistige Erbauung der italienischen Bürger, und zwar nicht nur jener, die sich Proletarier nennen. Wir wollen die Größe unseres Volkes in der Welt.
Zwischen 50 und 200 Anhänger sollen dabei gewesen sein. Darunter die Futuristen, Avantgarde-Künstler, die den Krieg verherrlichten und deshalb den Ersten Weltkrieg herbeigesehnt hatten, demobilisierte Soldaten, vor allem Arditi, tollkühne Frontkämpfer. Menschen, denen die Gewalt ins Blut übergegangen war. Diesem Publikum stellte Mussolini eine Revolution in Aussicht, die das sogenannte Programm von San Sepolcro verwirklichen würde. Der Philologe und Historiker Luciano Camfora.
Dieses Programm enthielt die radikalsten Forderungen der demokratischen Arbeiterbewegung. Bankenkontrolle, gesetzlicher Mindestlohn, Enteignung des Kirchenvermögens, allgemeines Wahlrecht. Es war so progressiv, dass es später von der Kommunistischen Partei Italiens aufgegriffen wurde.
Es dauerte aber nicht lange, bis Mussolini das Programm von San Sepolcro über Bord warf. Lutz Klinkhammer forscht über die Geschichte des Faschismus am Deutschen Historischen Institut in Rom.
Ich glaube schon, dass er in erster Linie Machtpolitiker war, dass ideologische Positionen stets zur Disposition standen und der politischen Taktik untergeordnet waren. Und er konnte seine politischen Positionen ja auch im Laufe der Zeit ohne weiteres ins Gegenteil verwenden.
Aber der Geist war aus der Flasche. Die faschistischen Kampfbünde waren da. Inoffiziell wegen ihrer selbstgewählten dunklen Uniform, bald Schwarzhemden genannt, waren sie vor allem gewalttätige Hypernationalisten. Italiens Sozialistische Partei wurde bei den Wahlen 1919 stärkste Kraft. Die folgenden zwei Jahre werden in Italien bis heute die Roten Jahre genannt. Jahre der wilden Streiks, der Land- und Fabrikbesetzungen, die Gewerkschaften auf dem Vormarsch, die Arbeiterschichten in Aufruhr. Doch ausgerechnet das Erstarken der Arbeiterbewegung spielte den Faschisten in die Hände. Sie verbündeten sich mit den Gegnern der Arbeiter und wurden zum bewaffneten Arm von Großgrundbesitzern und Unternehmern. Thomas Schlemmer, Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität und am Institut für Zeitgeschichte in München.
Wo die Arbeiterbewegung wenig entgegenzusetzen hat, ist diese enorme Gewaltbereitschaft, die die Faschisten an den Tag legen, die mit ihren Stoßtrupps militärisch organisiert, mit Kraftfahrzeugen und automatischen Waffen, die Hochburgen der Arbeiterbewegung eine nach der anderen schleifen. Das ist letztlich der pure Terror, der hier vor allem 1921 über Norditalien gezogen wird und der die sozialistische Partei mehr oder weniger lähmt.
Nell'Italia degli anni 20, 21, 22.
In den Jahren 1920 bis 1922 ist der Faschismus eine sehr aggressive, aber unbedeutende politische Kraft, die aber von der politischen Macht und der Polizei protegiert wurde, weil sie sich als bewaffneter Arm gegen die Arbeiterbewegung anbot. Die Arbeiter wurden damals für extrem gefährlich gehalten, weil sowohl die Sozialisten als auch die Kommunisten erklärten, eine Revolution nach sowjetischem Muster durchführen zu wollen. Das alarmierte alle bürgerlichen Schichten. Die Faschisten kamen da allen gerade recht. Man hat sie geschützt, sie an die Regierung gebracht und ihnen geholfen, eine Mehrheit zu werden, die sie eigentlich nicht waren.
Aiutati a diventare maggioranza mentre non lo erano.
1921 zogen Mussolini und 34 andere Faschisten dank eines Bündnisses mit Liberalen und Konservativen ins Parlament ein. Mussolini machte aus seiner Bewegung eine Partei, den Partito Nazionale Fascista. In Rom finden sich überall Spuren von Mussolinis Wirken. Über die Via dei Fori Imperiali schlendern täglich Massen von Touristen. Dass sie dabei auf die Kaiserforen hinunterblicken können, hat Mussolini so gewollt und dafür ein ganzes Wohnviertel ausradieren lassen. Sein Rom sollte genauso majestätisch sein wie jenes der Antike und den Ruhm des römischen Imperiums wieder aufleben lassen. Duce liest man auch auf den Mosaikböden der Eingangsallee, zu Deutsch Führer. So tauften die Italiener Benito Mussolini nach seinem sogenannten Marsch auf Rom. Der Marsch auf Rom 1922. Das Ereignis gilt gemeinhin als Beginn des faschistischen Regimes in Italien unter Mussolini. Mit rund 20.000 Schwarzhemden machten sich von Mussolini eingesetzte Rädelsführer Ende Oktober 1922 auf den Weg nach Rom. Gleichzeitig verhandelte der Duce von Mailand aus mit Mitgliedern der Königsfamilie und liberalen Politikern. Lutz Klinkhammer.
Mussolini hat mit geschickten Bluffs gearbeitet, den militärischen Aufstand an die Wand gemalt und die Faschisten, diese paramilitärischen Formationen, dann zusammentrommeln lassen in Perugia, in Neapel, weit vor den Toren Roms, um anzudrohen, sie auf Rom marschieren zu lassen.
König Vittorio Emanuele III. Entschied sich entgegen anderer Vorschläge dazu, Mussolini zu beschwichtigen, indem er ihm den Posten des Regierungschefs anbot.
Und Mussolini kam dann mit dem Zug aus Mailand angefahren, nicht an der Spitze militärisch bewaffneter Truppen, sondern im Schlafwagen und im bürgerlichen Habit, um sich beim König vorzustellen. Also diese Androhung mit der Gewalt und gleichzeitig die Andeutung, man könnte mit den alten Kräften auch kooperieren. Das hat funktioniert und das war auch zum guten Teil dann ein Markenzeichen seiner späteren Politik.
Geboren wurde Benito Mussolini am 29. Juli 1883 in Predappio, einer kleinen Gemeinde der Provinz Forli, in den sanften Hügeln der norditalienischen Romagna eingefasst und von der mittelalterlichen Burg Rocca delle Caminate überragt. Heute noch ist Predappio ein Wallfahrtsort für Faschisten. In Schwarzhemden, den rechten Arm gestreckt zum römischen Gruß, halten sie hier dreimal im Jahr Paraden ab. Am 22. Oktober, dem Tag des Marsches auf Rom, an Mussolinis Todestag, dem 28. April, und am 29. Juli, seinem Geburtstag. Das Haus steht noch, in dem Benito Mussolini zur Welt kam. Ein trutziger Ziegelsteinbau, ehemals ein Bauernhof, an einer leichten Anhöhe über der Landstraße, die Predappio mit anderen Gemeinden verbindet. Benitos Mutter Rosa war Lehrerin, Vater Alessandro Schmied und Gastwirt. Über seine Kindheit in ärmlichen Verhältnissen sagte Benito Mussolini einem Journalisten, der Hunger sei für ihn ein guter Erzieher gewesen.
Ich stamme aus dem Volk und dieser Umstand gab meinem Leben die größten Vorteile.
Seine politische Sozialisierung verdankte Mussolini seinem Vater Alessandro. Der sei Sozialist und sehr aktiv in der Arbeiterbewegung gewesen, sagt Historiker Thomas Schlemmer.
Mussolini heißt auch nicht umsonst Benito. Sein Vater hat ihn nach dem mexikanischen Revolutionsführer Benito Juárez benannt. Mussolini hat also seinem Vater nachgeeifert, hat Karriere gemacht in der Sozialistischen Partei, der am radikal-revolutionären Flügel er angehört hat. Und er hat es bis zum Chefredakteur der Parteizeitung Avanti gebracht und damit so zu einer Art informellem Sprecher seiner Partei, die vor dem Ersten Weltkrieg die größte Partei Italiens gewesen ist.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs schlug sich Mussolini auf die Seite der sogenannten Interventionisten, die gegen Österreich losziehen wollten, um Triest und weitere angeblich italienische Gebiete an der Adria zu erobern. Daraufhin wurde Mussolini aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen. Als 1915 auch Italien in den Krieg eintrat, meldete sich Mussolini an die Front und schickte seiner Zeitung kriegsverherrlichende Artikel. Nach Kriegsende gehörte Italien zwar zu den Siegermächten, hatte aber unter dem Krieg schwer gelitten. 650.000 Soldaten waren gefallen, Teile des Landes waren zerstört und die demobilisierten Soldaten fanden keine Arbeit.
Es gab eine Wirtschaftskrise, gab Inflation und es gab aber große Erwartungen an den Staat, dass nach dem Sieg, Italien war ja Siegermacht im Ersten Weltkrieg, sich etwas zum Positiven verändern würde. Nun, genau das passierte nicht und Mussolini hat das Schlagwort vom verstümmelten Sieg, von der Vittoria Mutilata, verwendet, um die Unzufriedenheit gegen das herrschende System zu schüren, um eine Massenbewegung zu erreichen.
Rom, Piazza del Parlamento. Das übliche Treiben. Carabinieri bewachen den Palazzo Montecitorio, den Sitz der italienischen Abgeordnetenkammer. Von den Sälen dieses Palastes aus verwandelte Benito Mussolini die parlamentarische Monarchie in eine Diktatur. Schritt für Schritt, legal, durch einfache Gesetze. 1923 setzte er ein Wahlgesetz durch, nachdem die Partei oder Koalition, die aus den Wahlen als stärkste hervorging, 65% der Sitze im Parlament erhielt. Das garantierte der Regierung eine beispiellose Machtfülle. Eine Verfassungsreform, die den gleichen Effekt haben soll, wird heute wieder von der aktuellen italienischen Regierung unter Giorgia Meloni angestrebt. Mehr dazu im zweiten Teil dieser Reihe von Das Wissen. Bei den Wahlen von 1924 hätte die Koalition aus Faschisten, Liberalen und Nationalisten die Gesetzesänderung allerdings nicht gebraucht. Sie erhielt 64,9% der Stimmen, sicher auch dank der Mord- und Prügelorgien der Schwarzhemden gegen oppositionelle Politiker und Aktivisten. Nur einer wagte es, den Terror in der Abgeordnetenkammer anzuprangern: der Sozialist Giacomo Matteotti. Er bezahlte dafür mit seinem Leben. Am 10. Juni 1924 wurde Matteotti von einem faschistischen Mordkommando entführt und ermordet. Der Fall schlug hohe Wellen. Die öffentliche Meinung wandte sich gegen Mussolini. Dieser fürchtete um seine Macht und trat die Flucht nach vorn an. Am 3. Januar 1925 erklärte der Duce vor dem Parlament, er übernehme die politische Verantwortung.
Wenn der Faschismus eine kriminelle Vereinigung gewesen ist, bin ich der Anführer dieser kriminellen Vereinigung.
Das ist so der Rubikon. Da ist der Übergang in die offene Diktatur. In den nächsten zwei Jahren bleibt von diesem System des liberalen Italiens nichts mehr übrig,
sagt Historiker Thomas Schlemmer. Es folgte eine Kaskade von Gesetzen, die die demokratischen Freiheiten abschafften. Von nun an sollten Proteste jeglicher Art unterdrückt werden. Die Zensur wurde eingeführt, Zeitungen beschlagnahmt, Redaktionen geschlossen, alle Oppositionsparteien aufgelöst, Verdächtige verhaftet. Die Todesstrafe wurde wieder eingeführt, eine politische Geheimpolizei und ein Sondergerichtshof geschaffen. Alle Organisationen des gesellschaftlichen Lebens wurden der faschistischen Partei untergeordnet. Rituell choreografierte Massenveranstaltungen, allgegenwärtige Mussolini-Bilder und Büsten förderten einen Duce-Kult, der sich zur Massenhysterie steigerte. Wenn Mussolini in Militäruniform vom Balkon des Palazzo Venezia zu seinem Volk sprach, den breiten Unterkiefer vorgeschoben, die Brust herausgestreckt, die Fäuste in die Hüften gestemmt, dann versetzte er die Menge in Ekstase.
Die Masse ist für mich nicht mehr als eine Schafherde, solange sie nicht organisiert ist. Man muss sie an zwei Zügeln führen, Enthusiasmus und Interesse. Wer nur an einem der Zügel zieht, ist in Gefahr. Das Mystische und das Politische bedingen sich gegenseitig.
Glauben, gehorchen, kämpfen, lautete der Imperativ der Faschisten. Der neue italienische Mann sollte vor allem eins sein, sagt Historiker Thomas Schlemmer, ein Krieger.
Jemand, der die Welt kolonisiert und zivilisiert, durchaus auch mit so historischen Bezügen zur Superiorità der Razza Italiana. Im Kern hat auch Mussolini diesen sozialtechnischen Anspruch, den alle totalitären Systeme haben, eine neue Gesellschaft und eben einen neuen Menschen zu schaffen.
Kein Wunder, dass Mussolini Italien bald in den Krieg führte. Zunächst galt es, das gesamte Gebiet des bereits kolonisierten Libyens gegen den Widerstand der Aufständischen unter Kontrolle zu bringen. Dann Äthiopien, das damalige Abessinien. Zu diesem Zweck wurden ganze Stämme in Wüstenlagern zusammengepfercht, wo sie verhungerten. Die italienische Luftwaffe warf Senfgas auf Soldaten und Zivilisten. Kriegsverbrechen, die der italienischen Öffentlichkeit verschwiegen wurden.
Il maresciallo Badoglio telegrafa. Oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba.
Am 5. Mai 1936 verkündete Mussolini vom Balkon des Palazzo Venezia aus den Sieg über Äthiopien und die Gründung des Reiches. Er befand sich am Zenit seiner politischen Karriere und seiner Popularität. Zum Verhängnis wurde ihm sein Verhältnis zu Adolf Hitler. Der deutsche Führer betrachtete den italienischen Duce als seinen Meister. Historiker Lutz Klinkhammer.
Also Hitlers Wunsch war es, mit Mussolini zu einem Bündnis zu kommen. Und das war vor allem nach dem Äthiopienkrieg möglich, weil Italien in eine gewisse internationale Isolierung kam, sodass der Versuch einer Achse Berlin-Rom herbeizuführen, auf beiden Seiten Unterstützer hatte. Aber es gab das Problem Österreichs, denn Mussolini fühlte sich als Schutzmacht Österreichs und Hitler wollte Österreich zu einem Teil des Deutschen Reiches machen. Aber nach dem Anschluss Österreichs und der Zustimmung Mussolinis dann zum Anschluss, es blieb ihm auch wenig anderes übrig zu dem Zeitpunkt, war der Weg frei für ein politisches Bündnis zwischen dem nunmehr Großdeutschen Reich und dem Kaiserreich Italien.
1936 verhalfen beide Diktatoren mit Waffen und Milizen dem spanischen Putschisten Franco an die Macht. 1938 fand dann ein Staatsbesuch Hitlers in Italien statt.
Der einzige Staatsbesuch, den Hitler jemals machte in seiner Amtszeit, denn er ist jetzt von keinem anderen Staat eingeladen worden.
Eine Radioreportage des Staatsbesuchs wurde am 7. Mai 1938 vom italienischen und vom deutschen Rundfunk übertragen.
Palazzo Venezia. In einem der herrlichsten Renaissance-Bauten hat der italienische Regierungschef Benito Mussolini das Staatsbankett zu Ehren des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler.
1938 erließ Mussolini die Rassengesetze, die die jüdische Bevölkerung aus dem öffentlichen Leben ausschlossen. Sie brachten ihm die Kritik des Vatikans ein und viel Unverständnis in der Bevölkerung. Im Mai 1939 schlossen Italien und Deutschland den Stahlpakt, der beide Seiten zum Kriegseintritt verpflichtete, sollte der andere in einen Krieg verwickelt werden. Als Hitler im September Polen überfiel, hielt sich Mussolini jedoch zunächst zurück. Italien sei auf einen Krieg gegen Großmächte nicht vorbereitet, warnten Generäle und Parteikader. Doch am 10. Juni 1940 erklärte der Duce Frankreich und Großbritannien den Krieg.
Dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Mussolini ist 1940 im Sommer davon ausgegangen, dass der Krieg faktisch vorbei ist. Also so Frankreich hat ja schon von der Waffenstillstandsverhandlungen angeboten. Dann war eben die Frage nach der politischen Rolle Italiens in diesem nationalsozialistisch dominierten Nachkriegseuropa. Und deswegen war es für ihn wichtig, rechtzeitig in diesen Krieg einzugreifen. Rechtzeitig hieß in seinem Kalkül so, dass man noch einige tausend Soldaten opfert und damit sich das Recht erkauft, neben Hitler am Verhandlungstisch zu sitzen, an dem über die Zukunft Europas verhandelt wird.
Dies erwies sich schnell als Fehlkalkulation. Die italienischen Streitkräfte erlitten an allen Fronten vernichtende Niederlagen, die nur mit Hilfe der deutschen Verbündeten ausgeglichen werden konnten. Dennoch bestand Mussolini darauf, sich am Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu beteiligen. Hitler bat ihn nicht darum. Die Operation Barbarossa endete in einem Debakel für die Angreifer. Als die Alliierten im Juli 1943 auf Sizilien landeten, war allen klar, Italien hatte den Krieg verloren. Allen außer Mussolini. Er weigerte sich, mit den Alliierten zu verhandeln. Da ließen ihn seine alten Weggefährten fallen. In einer Sitzung vom 24. auf den 25. Juli 1943 sprach der Große Rat des Faschismus, das Gremium, das er selbst geschaffen hatte, Mussolini das Misstrauen aus. Kurz darauf wurde er auf Befehl des Königs verhaftet. Im Gefängnis notierte Benito Mussolini im August 1943:
Wenn ein Mann mit seinem System stürzt, ist der Sturz endgültig. Vor allem, wenn der Mann über 60 ist.
Anfang September unterzeichnete die neue Regierung unter Pietro Badoglio einen Waffenstillstand, de facto eine Kapitulation. Sie wurde am 8. September 1943 im Radio verkündet.
An der Südgrenze des Reiches, deutsche Streitkräfte auf dem Marsch nach Italien.
Die Operation Alarich war seit dem Sommer vorbereitet worden. Die Wehrmacht überfiel Italien und besetzte 3/4 des Landes.
Diese Besetzung vollzieht sich ja nicht gewaltfrei, ganz im Gegenteil. Es kommen ja Tausende ums Leben. Es werden die ersten Juden sofort umgebracht, wenn man ihrer habhaft werden kann, noch bevor die Vernichtungsbürokratie quasi exportiert wird nach Italien. Es wird bei Ansätzen von Widerstand auch gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen.
Am 12. September wurde Mussolini von deutschen Fallschirmjägern befreit und nach Deutschland gebracht. Hitler setzte ihn an die Spitze einer Republik, die die besetzten italienischen Gebiete verwalten sollte. Die italienische Sozialrepublik, nach dem Sitz einiger Ministerien auch Republik von Salò genannt. Doch der Duce hatte keinen Handlungsspielraum mehr. Seine Telefongespräche wurden abgehört, er stand unter Beobachtung und konnte nur noch Hitlers Befehle ausführen. Am 4. Februar 1944 schrieb er an seine Geliebte Clara Petacci:
Ich bin, wie es in der Zeitung steht, der lebende Leichnam. Mein Werk ist eine begrenzte Arbeit administrativer Natur. Ich bin eine Art Podesta, einer großen Gemeinde mit klar umschriebenen Befugnissen.
Gleichzeitig bedeutete die italienische Sozialrepublik eine Radikalisierung des Faschismus. Das Regime hatte die Rechte der italienischen Juden beschnitten, ohne ihnen physische Gewalt anzutun. Die Faschisten von Salò unterstützten hingegen die Nazis aktiv bei der Verhaftung und Deportation jüdischer Bürger in die Vernichtungslager. Sie machten sich auch mitschuldig an den Massakern, die die Wehrmacht an der italienischen Bevölkerung verübte. Als Vergeltung für Anschläge der Partisanen, die nach dem Waffenstillstand den Kampf gegen Besatzer und Faschisten aufnahmen. Aldo sagt 26x1 war das Codewort, mit dem das Nationale Befreiungskomitee alle Partisaneneinheiten zum Aufstand am 26. April 1945 aufrief. Doch die Kämpfe begannen früher als geplant. Am 25. April übernahm das Befreiungskomitee die zivile und militärische Macht in ganz Norditalien. Primo Minelli, Präsident des italienischen Partisanenverbandes ANPI, für Mailand und Umgebung.
Succede che qualche giorno prima Mussolini prima cerca di scappare in Svizzera, viene intercettato.
Mussolini versuchte, in die Schweiz zu fliehen, wurde aber von Partisanenbrigaden aus Como gestellt und erkannt, obwohl er maskiert und kaum zu erkennen war. Daraufhin wurde er in Dongo, einem kleinen Ort am Comasee, zusammen mit seiner Geliebten und einigen faschistischen Funktionären standrechtlich erschossen. Ihre Leichen wurden nach Mailand auf den Piazzale Loreto gebracht, weil dort im August 1944 15 Partisanen von den Faschisten erschossen und ihre Leichen zur Schau gestellt worden waren. Der Leichnam Mussolinis wurde also als symbolische Vergeltung auf die Piazzale Loreto gebracht.
Die Hinrichtung des Tyrannen markierte den Sieg der Resistenza, des antifaschistischen Widerstands. Die 1946 gegründete italienische Republik sah sich als Kind des Antifaschismus. Seitdem ist der 25. April der Tag der Befreiung vom Faschismus, das höchste Fest der Republik. Doch die Saat Mussolinis keimte über seinen Tod hinaus, sagt der Schriftsteller Antonio Scurati. Er hat 4 sogenannte dokumentarische Romane über Mussolini geschrieben.
In Italien galt jahrzehntelang der antifaschistische Vorbehalt, der erst vor kurzem aufgehoben wurde. Der antifaschistische Vorbehalt bedeutete, dass man sich zum Antifaschismus bekennen musste, um am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben teilnehmen zu können. Dennoch war der Movimento Sociale Italiano, die italienische Sozialbewegung, in der Nachkriegszeit die 4. Partei Italiens, gemessen an den Wählerstimmen. Und sie war eine offen neofaschistische Partei, die schon mit ihrem Symbol, der grün-weiß-roten Flamme, an die schlimmste Variante des Faschismus, die Repubblica Sociale Italiana, anknüpfte. Genau aus dieser Partei stammen Giorgia Meloni und ihre Getreuen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Giorgia Meloni und ihre Getreuen stellen heute die Regierung Italiens. Um sie und um das faschistische Erbe Benito Mussolinis geht es im zweiten Teil dieser Reihe. Benito Mussolini. Teil 1 von 2: Aufstieg und Fall des Duce. Von Aureliana Sorrento. Sprecherin: Isabella Bartdorf. Redaktion: Lukas Meyer-Blankenburg. Regie: Andrea Leclerc. Von der Bewunderung Hitlers für Mussolini haben wir gerade gehört. Auch Hitler war wie der Duce für seinen politischen Aufstieg auf Hilfe angewiesen. Mehr darüber erzählt die Das Wissen-Folge Vom Häftling zum Diktator, Adolf Hitler von 1925 bis 1933. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.